Anfang April habe ich nach einem neuen Thema gesucht und bin auf eine Krankheit gestoßen, die 1996 in den USA für Aufsehen gesorgt hat. Ich habe recherchiert, die Folge aufgenommen, vollkommen ahnungslos, dass genau oder fast genau diese Krankheit gerade an einem anderen Ort der Welt ausgebrochen ist und nur wenige Tage später die Berichterstattung in den Medien bestimmen sollte. Ich habe also quasi aus Versehen ein hochaktuelles Thema bearbeitet, zu einer Zeit, als niemand auf der Welt bestimmte Entwicklungen vorausahnen konnte. Also hatte ich eine tolle Geschichte der Medizin fertig, so etwa 40 Minuten lang, alles prima, und habe dann zwar nicht von vorne angefangen, aber die neue Entwicklung noch in diese Folge aufgenommen. Und es gibt noch ein Aber. Es handelt sich zwar um dieselbe Krankheit, allerdings um eine Erregervariante. Und diese Unterscheidung ist hier enorm wichtig. Also kann ich nur empfehlen, bis zum Schluss dran zu bleiben. Es wird spannend und hochaktuell. Der 19-jährige Marathonläufer ist eigentlich topfit und gesund. Aber an einem Tag im Mai 1993 bekommt er Fieber und seine Glieder schmerzen so. Er sucht eine Ambulanz auf und wird mit Kopfschmerz- und Fiebermedikamenten versorgt. Ein grippaler Infekt. Was sonst? 2 Tage später erscheint er wieder. Die Beschwerden sind nicht verschwunden. Nun klagt er zusätzlich über Erbrechen und Durchfälle. Die Ärzte schicken ihn wieder nach Hause. Und nach einigen Tagen geht es ihm auch gut genug, um eine kurze Autoreise durch die Four Corners Region anzutreten. Aber was er nicht weiß, das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Allerdings ist die Reise für ihn enorm wichtig. Aber schon während der Fahrt bekommt er plötzlich keine Luft mehr. Seine Familie beobachtet mit zunehmendem Entsetzen, wie er um jeden Atemzug ringt. Sie fahren eine Tankstelle an und rufen Hilfe. Als die Ambulanz eintrifft, kann der junge Mann nicht mehr sprechen. Er wird in die Notaufnahme des Gallup Indian Medical Center gebracht. Dort stellt man fest, dass seine Lunge mit Wasser vollgelaufen ist. Daher kann er nicht mehr atmen. Die Mediziner versuchen alles, aber der Mann stirbt ihnen quasi unter den Händen weg. Er war ein Indigener. Aber das hat doch nichts zu sagen, oder? Reisen wir 35 Jahre weiter in die Zukunft. 2025 machen Wartungs- und Sicherheitsmitarbeiter in dem Haus des zweimaligen Oscar-Preisgewinners Gene Hackman eine furchtbare Entdeckung. Sie finden ihn und seine Frau tot auf. Sie liegen in unterschiedlichen Räumen ihres Hauses in Santa Fe in New Mexico. Die Welt steht vor einem Rätsel und hier in unserem Podcast stellt sich nun die Frage, was die beiden Fälle, der des jungen Mannes 1993 und die Todesfälle in Santa Fe, gemeinsam haben. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch. Immer spannend. Virus ohne Name. Man ist verwirrt. Wie ist es möglich, dass ein extrem fitter, So junger Athlet, so schnell an einem Lungenödem, also an einer Wasseransammlung in den Lungen, verstirbt. In New Mexico ist jeder ungeklärte, verdächtige oder anderweitig unregelmäßige Tod per Gesetz meldepflichtig. Also wird der Medical Investigator informiert. Ein Medical Investigator ist kein klassischer Gerichtsmediziner, sondern ein speziell geschulter Todesermittler, der zu unklaren Todesfällen fährt, Informationen sammelt und den Fall für die Gerichtsmediziner vorbereitet. So etwas haben wir in Deutschland gar nicht. Bei uns ist die Polizei zuständig. Aber zurück nach New Mexico ins Jahr 1993. Oder genauer gesagt in die Four Corners Region. Ich nehme mal an, dass euch das genauso wenig sagt wie mir. Also lasst uns ein bisschen in die Geografie einsteigen. Stellt euch ein Quadrat vor. Und in diesem Quadrat wiederum vier Quadrate. Dann treffen die sich ja in der Mitte. Und zwar so, dass vier Ecken entstehen. Genauso liegen die vier Bundesstaaten Colorado, New Mexico, Arizona und Utah im Südwesten der USA. Und genau im Schnittpunkt dieser vier Staaten liegt ein Gebiet, das Navajo Nation genannt wird. Das selbstverwaltete Stammesgebiet der Navajo. Die Gegend ist aber auch für ihre atemberaubenden Naturlandschaften bekannt, etwa den Grand Canyon, die Painted Desert und den Zion Nationalpark. Und genau dort ist der junge Mann unterwegs gewesen, in der Navajo Nation, mit rund 70.000 Quadratmetern so groß wie Bayern. Der diensthabende Ermittler ist ein junger Mann namens Richard Malone. Als er in der Klinik über die Umstände informiert wird, erinnert er sich an einen ähnlichen Fall nur wenige Wochen vorher. Damals ist eine 30-jährige Frau in derselben Klinik verstorben. Ebenfalls an einem Lungenödem. Und auch sie war ein Navajo-Stammesmitglied. Malone greift zum Telefon. Er ruft die Pathologin der Universitätsklinik New Mexico, Patricia McFeely, an, an die er den Fall der Frau damals weitergeleitet hat. Die bestätigt, dass bei der Obduktion die Lungen der Frau doppelt so schwer wie üblich gewesen seien, weil sie voller Flüssigkeit gewesen seien. Sie hätten keine Ahnung, was die Wasseransammlung in der Lunge verursacht haben könnte. Das Herz sei es auf jeden Fall nicht gewesen, denn es sei organisch gesund gewesen. Man habe auch keine Viren nachweisen können. Und sie erwähnt nebenbei, dass die Frau eine sportliche Läuferin gewesen sei. Und eine Navajo. Zwei junge, sportliche Menschen, beide Navajo, ohne Vorerkrankungen, beide mit eigentlich gesunden Herzen und beide innerhalb kürzester Zeit verstorben an einem Lungenödem? Malone wird hellhörig. Er will der Sache auf den Grund gehen. Also sucht er die Familie des jungen Mannes auf. Er will versuchen, sie zu einer Obduktion zu überreden, allerdings in der Annahme, dass die Navajos nicht zustimmen, weil dadurch die Totenruhe gestört werde. Was er dann zu hören bekommt, soll jedoch alles Erwartete übertreffen. Der junge Navajo sei am 14. Mai auf dem Weg zur Beerdigung seiner Ehefrau gewesen. Die Beerdigung sollte genau gegenüber von dem Krankenhaus stattfinden, in dem er schließlich gestorben sei. Dem Gallup Indian Medical Center. Die 21-Jährige, ebenfalls eine sportliche Läuferin, habe 5 Tage vor ihm über Kopf- und Gliederschmerzen geklagt und verstarb, bevor man sie an eine Spezialklinik habe verlegen können. Dieser Fall sei den Ermittlern von New Mexico jedoch nicht gemeldet worden, da er sich im Navajo-Reservat abgespielt habe. Dort müsse man medizinische Fälle nicht übermitteln. Nun sind es also schon 3 Fälle. Malone kann die Familie der Verlobten überzeugen, einer Obduktion zuzustimmen, Vor allem, um das überlebende Kleinkind der beiden Navajo zu schützen. Und während beide Verlobten für den Transport nach Albuquerque zur Obduktion vorbereitet werden, spricht Malone mit dem ärztlichen Direktor des Medical Centers, der sich an zwei weitere Fälle erinnert. Beide mit tödlichem Ausgang. Die Obduktion des Paares ergibt derweil ein jeweils unerklärliches Lungenödem. Währenddessen werden weitere Fälle bekannt, sowohl in New Mexico, aber auch in den angrenzenden Bundesstaaten. Und es sind fast immer indigene Patienten. Als das in der Bevölkerung bekannt wird, kommt es zu Panikreaktionen. Navajos und andere Indigene werden gemieden und von öffentlichen Veranstaltungen ausgeladen, obwohl sie nicht die einzigen Betroffenen sind. Bevor wir jetzt mit der medizinischen Geschichte fortfahren, möchte ich euch die Navajos ein bisschen näher bringen, da sie zwar nicht die einzigen, aber doch die Hauptbetroffenen sind. Die Navajo, die sich selbst Diné nennen, gehören zu den großen indigenen Völkern des amerikanischen Südwestens. Sie leben seit über 1000 Jahren in einer Landschaft aus rotem Sandstein, Tafelbergen und Hochebenen. Zum Bild der Region gehören noch immer runde oder vieleckige Hogans, also schlichte, erdverbundene Häuser, dazu Schafherden, gewebte Decken, silberner Schmuck mit Türkisen und weite Wege durch ein trockenes Land. Die Navajo übernahmen im Lauf der Zeit vieles von ihren Nachbarn und passten es an. Sie lernten Ackerbau und Weberei von Pueblo-Gruppen. Später kamen durch die Spanier Schafe, Ziegen, Rinder und Pferde hinzu. Gerade die Schafe wurden prägend, weil aus ihrer Wolle jene Textilien entstanden, für die die Navajo bis heute berühmt sind. Traditionell trugen Navajo-Frauen ein gewebtes Kleid aus dunkler Wolle, später durch Tauschhandel häufig Samtblusen, weite Röcke, Schultertücher und Silberschmuck mit Türkisen. Männer trugen Mokassins, Leggings oder Hosen, Hemden, Gürtel und Decken oder Umhänge. Auffällig ist auch die Haartracht. Bekannt ist der traditionelle Navajo-Haarknoten, ein hinten gebundener Knoten oder Dutt, der bis heute als kulturelles Zeichen sichtbar ist. Ihre Geschichte ist jedoch auch von Gewalt geprägt. Im 19. Jahrhundert zerstörten US-Truppen Felder, Herden und Siedlungen der Navajo. Tausende Menschen wurden 1864 zum berüchtigten Long Walk gezwungen und nach Fort Sumner deportiert. Erst 1868 durften sie in Teile ihrer Heimat zurückkehren und dort neu siedeln. Diese Erfahrung von Vertreibung und Rückkehr gehört bis heute zum historischen Gedächtnis der Diné. Weltweit bekannt wurden Navajo-Sprecher im Zweiten Weltkrieg als Code-Talkers, deren Sprache für militärische Funkcodes verwendet wurde. Heutzutage leben viele Diné noch immer in der Navajo Nation im Südwesten der USA. Manche Familien wohnen in kleinen Orten, andere weit abgelegen, oft über staubige Straßen und mit großen Entfernungen zum nächsten Supermarkt, zur Schule oder zum Arzt. Nicht jedes Haus hat zuverlässig fließendes Wasser oder Strom und vieles spielt sich im Auto ab, weil die Wege so weit sind. Vor manchen Häusern stehen Pickups, Wassertanks oder Anhänger, auf den Weiden Schafe und Pferde. Frauen weben, Männer arbeiten auf Baustellen, in Minen, bei Behörden oder pendeln stundenlang. Kinder wachsen mit Englisch auf, manche auch mit Navajo. Handys, Fastfood, Rodeos, Schulbusse und traditionelle Zeremonien existieren nebeneinander. Wer von außen nur auf die spektakuläre Landschaft blickt, übersieht leicht, dass dieses Leben zugleich von Stolz und von Mangel geprägt ist. von enger Familienbindung, aber auch von Armut, Arbeitslosigkeit und schlechter medizinischer Versorgung. Genau in dieser Welt trifft der Ausbruch von 1993 auf eine Bevölkerung, die mit ihrer Geschichte lebt und mit sehr konkreten Alltagsproblemen. Am 28. Mai, also 2 Wochen nach dem Tod des Marathonläufers, informiert das Gesundheitsamt von New Mexico schließlich die Centers for Disease Control and Prevention, CDC, und bittet offiziell um Hilfe. Die CDC ist die US-Seuchenschutzbehörde, vergleichbar am ehesten mit dem Robert-Koch-Institut in Deutschland. Daraufhin macht sich innerhalb von Stunden ein Untersuchungsteam unter der Leitung des erfahrenen Epidemiologen Jay Butler auf den Weg in die Vierländerregion. Sie evaluieren alle seit dem 1. Januar aufgetretenen ungeklärten Lungenödemfälle. Dabei werden sogar Verdachtsdiagnosen wie Pest, Milzbrand und andere exotische Krankheiten einbezogen. Nach einem langen Wochenende sind die Experten der Sache aber nicht wirklich auf die Spur gekommen. Sie haben 3 Hypothesen. Erstens, eine neue, besonders aggressive Grippeform. Zweitens, ein Umweltgift. Und drittens, ein unbekannter, krankmachender Stoff. Das klingt nicht wirklich überzeugend. Höchstwahrscheinlich hätte jeder von uns sagen können, dass ja wohl irgendetwas Krankmachendes dahinter steckt. Was mir hier vollkommen fehlt, ist der Bezug zur Patientengruppe. Es muss doch irgendwie aufgefallen sein, dass überproportional viele Indigene betroffen waren. Wie dem auch sei, es werden die Häuser, Wohnungen und Arbeitsumgebungen der Patienten inspiziert. Es werden Gewebeproben von Verdachtsfällen in einem örtlichen Labor untersucht. Alle negativ. Glücklicherweise bleiben die Experten der CDC jedoch hartnäckig und fliegen die Gewebeproben in die CDC-Zentrale in Atlanta, um sie dort in ihren eigenen Laboren untersuchen zu lassen. Und am 4. Juni findet man dann endlich etwas. Und zwar Antikörper gegen etwas, das es in den USA gar nicht gibt. Bei 9 Patienten reagieren Antikörper gegen sogenannte Hantaviren. Nur, diese Hantaviren treten in Europa und Asien auf, nicht in Nordamerika. Sie verursachen ein hämorrhagisches Fieber mit Nierenbeteiligung, also Blutungen und Nierenversagen. Kein Lungenödem. Aber es gibt eine Gemeinsamkeit. Sowohl bei der bekannten Erkrankung in Europa und Asien, als auch bei den US-Fällen kommt es zu einer Eindickung des Blutes, einer sogenannten Hämokonzentration. Das passiert unter anderem, wenn die flüssigen Bestandteile des Blutes durch die Gefäßwände verloren gehen. Und genau das passiert bei dem hämorrhagischen Fieber in Europa und Asien in der Niere. Dort kommt es über Leckagen zu einem enormen Flüssigkeitsverlust in der Blutbahn. Die Flüssigkeit läuft hinter die Bauchhöhle. Bei den Patienten im Navajo-Gebiet kommt es zu demselben Phänomen. Nur nicht in der Niere, sondern in der Lunge. Die kleinen Blutgefäße verlieren in der Lunge Flüssigkeit. Diese Flüssigkeit gelangt dadurch in die Lungenbläschen, die eigentlich mit Sauerstoff oder Kohlendioxid gefüllt sein sollten. Die Lunge läuft voll. Ein Lungenödem entsteht. Ganz oft wird ein Lungenödem von einer Herzschwäche ausgelöst. Aber nicht 1993 im Vierländer-Viereck. Alle Patienten hatten organisch gesunde Herzen. Handelt es sich also um eine bisher unentdeckte Spezies des Hantaviruses? Die CDC schickt ein Team von Nagetierjägern nach New Mexico. Es fängt etwa 1700 Tiere, vor allem Hirschmäuse, sowohl im unmittelbaren Lebensumfeld der Patienten als auch bei gesunden Kontrollpersonen. Übrigens, die Hirschmäuse sehen sehr niedlich aus. Hellbraunes Fell, weiß am Bauch, fast wie ein Hamster. Und dann endlich, am 16. Juni, 4 Wochen nach dem Tod des Langstreckenläufers, können die CDC mittels PCR, Polymerase-Kettenreaktion, ein neuartiges Hantavirus identifizieren und nennen es Muerto Canyon Virus, nach einem betroffenen Gebiet im Navajo-Reservat. Dieser Name stößt bei den Indigenen verständlicherweise auf Widerstand, weil die Krankheit so mit den Navajos assoziiert wird. Sie fürchten eine Stigmatisierung. Stammesälteste intervenieren und schließlich wird das Virus umbenannt. Ab sofort heißt es Virus with no name. Parallel laufen die klinischen Untersuchungen. Die meisten Patienten sind jung. Sie entwickeln Fieber, Atemnot, Blutdruckabfall und das Lungenödem. Bei der ersten Krankheitswelle sterben 75% der Patienten. Bestimmte Blutbildveränderungen liegen bei fast allen Betroffenen vor. Aber es bleibt die Frage, warum ist das Virus im Vierländereck ausgebrochen? Und warum im Frühjahr 1993? Nun kommen Biologen ins Spiel. Die Hirschmauspopulation war 1993 10-mal höher als üblich. Aber warum? Die Antwort ist global. El Niño. El Niño ist eine außergewöhnliche Erwärmung des tropischen Ostpazifiks durch veränderte Wind- und Meeresströmungen. El Niño macht mehr Niederschlag, das führt zu mehr Vegetation und Samen, damit mehr Nahrung für Hirschmäuse, dann gibt es mehr Hirschmäuse und damit auch mehr Kontakt zwischen Mäusen und Menschen bzw. mehr virustragende Mäuse. Und genau das passierte 1993. Der feuchte Winter sorgte im Vierländereck für eine vergleichsweise üppige Frühjahrsvegetation, die den Hirschmäusen ein kulinarisches Schlaraffenland bescherte und dadurch für mehr Kontakte zwischen Mensch und Tier sorgte. Es werden 33 Fälle bekannt, 17 davon letal, also eine Fallsterblichkeit von 56%. Die Reaktion auf den Ausbruch läuft auf mehreren Ebenen gleichzeitig. In der Navajo Nation treffen sich 50 traditionelle Heiler in Window Rock, um über die rätselhafte Krankheit zu beraten. Sie warnen die Bevölkerung vor Hirschmäusen und Präriehunden. Ältere Navajo kennen die Gefahr von Mäusekot und Mäuseurin bereits und raten dazu, kontaminierte Kleidung zu verbrennen und Lebensmittel konsequent vor Nagern zu schützen. Gleichzeitig führen Medizinmänner Segnungen und Reinigungsrituale an Orten durch, die mit den Erkrankungen in Verbindung stehen. Auch die Regierung der Navajo Nation reagiert schnell. Sie ruft den Gesundheitsnotstand aus, richtet Krisengremien ein und startet Programme zur Nagerbekämpfung und Aufklärung. Bewohner erhalten Fallen und Informationen darüber, wie man das Risiko einer Ansteckung senken kann. Auf staatlicher Ebene wird am 3. Juni eine kostenlose Hotline eingerichtet. Dort bekommen Menschen aktuelle Informationen über die ungeklärte Atemwegserkrankung und können Verdachtsfälle melden. Gesundheitsbehörden empfehlen, Nagetiere konsequent aus Häusern fernzuhalten, keine offenen Nahrungsquellen liegen zu lassen und Mäuse nur mit Schutzausrüstung zu entsorgen. Mäusekot und Urin sollen zunächst mit Chlorbleiche durchtränkt und dann in doppelten Plastiksäcken beseitigt werden. Besonders gewarnt wird davor, in belasteten Räumen Staub aufzuwirbeln, weil dabei virushaltige Partikel eingeatmet werden können. Von Giftködern rät man eher ab, weil vergiftete Tiere an unzugänglichen Orten verenden könnten. Die medizinische Behandlung besteht vor allem aus intensiver Unterstützung der Patienten. Viele Erkrankte müssen beatmet werden, oft unter Sedierung. Ärzte in ländlichen Regionen versuchen zunächst, die Betroffenen zu stabilisieren und sie dann in besser ausgestattete Kliniken zu verlegen, vor allem in das Universitätsklinikum von New Mexico in Albuquerque. Dort liegen die Überlebenschancen höher, weil Erfahrung und Technik leichter verfügbar sind. Zusätzlich wird ab dem 4. Juni das antivirale Medikament Ribavirin als experimentelle Therapie eingesetzt. Es hat sich bei schweren Infektionen mit einem anderen Hantavirus als hilfreich erwiesen, wenn es früh gegeben wurde. Die Hoffnungen bestätigen sich aber nicht. Die CDC erwägt zwar zwischenzeitlich, Hirschmäuse großflächig zu fangen oder zu vergiften, verwirft diesen Plan aber wieder. Das betroffene Gebiet ist zu groß und die Tiere gelten außerdem als wichtiger Teil des Ökosystems. Neben der medizinischen Krise entsteht sehr schnell noch ein zweites Problem. Eine massive Welle aus Stigmatisierung, Sensationslust und offenem Rassismus. Viele nationale Medien gehen damals äußerst rücksichtslos vor. Sie missachten die traditionelle viertägige Trauerzeit der Navajo, fotografieren Beerdigungen, veröffentlichen Namen von Verstorbenen und versuchen, Angehörige unmittelbar nach Todesfällen zu interviewen. Teilweise versuchen sie, die Navajo bezüglich ihrer Absichten zu täuschen und geben falsche Namen an. Gleichzeitig bekommt die Krankheit in der Öffentlichkeit Bezeichnungen wie Navajo-Flu oder Navajo-Illness. Dadurch verfestigt sich der Eindruck, sie gehöre irgendwie zur Navajo-Bevölkerung oder zur Four Corners Region. Die Folgen sind erheblich. Noch bevor klar ist, wie die Krankheit überhaupt übertragen wird, breitet sich große Angst aus. Viele Menschen halten sie für ansteckend, von Mensch zu Mensch. Das führt zu offener Diskriminierung. Manche Restaurants bedienen Navajo gar nicht mehr, andere nur noch mit Handschuhen oder werfen benutztes Geschirr sofort weg. In der gesamten Region brechen Kinobesuche, Restaurantumsätze und touristische Einnahmen ein. Selbst traditionsreiche Veranstaltungen leiden unter der Panik. Der Präsident der Navajo Nation, Patterson Saar, kritisiert die Berichterstattung scharf. Er sieht darin ein Beispiel dafür, wie schnell alte Vorurteile wieder aufbrechen, wenn Außenstehende ohne Verständnis für Kultur und Trauerrituale in eine Krise hineinplatzen. Während die Medien bald zum nächsten Thema weiterziehen, bleibt die Navajo Nation mit dem entstandenen Schaden zurück. Mit Angst, mit Vorurteilen und mit einem Stigma, das nicht so schnell verschwindet. Hinzu kommt, dass das Misstrauen auch die Ermittlungen erschwert. Manche Bewohner wollen aus Ärger über die Medien und Behörden nicht mehr kooperieren. Und wo Frustration ist, breiten sich schnell Schwurblereien aus. Das kennen wir ja. So suchen manche nach ganz anderen Erklärungen für den Ausbruch. Etwa Terroristen, Militäranlagen, giftige Abfälle oder Radioaktivität. Aber auch die Navajos selbst haben überlieferte Vorstellungen über die Entstehungsgeschichte der Krankheit. In der traditionellen Vorstellung der Navajo hat alles seinen Platz. Mäuse gehören in die Nacht und nach draußen. Der Mensch gehört an den Tag und ins Haus. Beides soll sich nicht vermischen. Wenn diese Ordnung gestört wird, kann das Folgen haben. Nicht nur im symbolischen Sinn, sondern ganz konkret. Krankheit, Unglück, Tod. Wenn Mäuse in ein Haus eindringen und dort Unordnung vorfinden, etwa offenliegende Lebensmittel oder Müll, dann gilt das nicht einfach als lästig. In ihrer Sichtweise stört der Mensch selbst die Harmonie. Die Maus wird zu einem Wesen, das auf diese Störung reagiert. Und treffen kann es, so heißt es, oft gerade die Jungen und Gesunden. Solche Vorstellungen entstehen nicht im luftleeren Raum. In der mündlichen Überlieferung der Navajo leben Erinnerungen an frühere Krankheitswellen fort, an Ausbrüche in den Jahren 1918, 1933 und 1934. Auch damals bringt man das Geschehen mit einem Übermaß in Verbindung, mit einem zu viel, mit einer aus dem Gleichgewicht geratenen Welt. Auffällig ist, in all diesen Jahren fallen besonders viel Regen und Schnee. Die Landschaft trägt mehr Nahrung für Nagetiere, ihre Zahl steigt und damit wächst auch die Zahl der Begegnungen zwischen Mensch und Maus. Was in der Tradition als gestörte Harmonie beschrieben wird, lässt sich aus heutiger Sicht ökologisch lesen. Zwei verschiedene Erklärungssysteme münden also in derselben Schlussfolgerung. Demnach fallen Krankheiten nicht zufällig in die Welt oder vom Himmel, sondern sind mit unserer Umwelt verknüpft. Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gerne auch auf Amazon oder Audible vorbei. Dort findet ihr mein Buch und Hörbuch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Eine Geschichte über ein verschwundenes Baby, über Angst, Zweifel und darüber, was passiert, wenn man niemandem mehr trauen kann. Eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt eine Diagnoseinfo. Hantaviren sind Einzelstrang-RNA-Viren. Es gibt viele verschiedene Gattungen. Ihr Reservoir sind asymptomatische Nagetiere, oft Mäuse, aber auch Ratten. Besonders im Frühling und Sommer treten sie in den Vordergrund, weil es dann mehr Mäuse gibt. Jede Nagetierspezies hat eine spezielle Hantavirus-Gattung. Weil Hantaviren eine Hülle besitzen, lassen sie sich gut durch Detergenzien, Seife, Desinfektionsmittel und Bleiche zerstören. Die Übertragung erfolgt über Urin, Kot und Speichel von Nagetieren. Die höchste Virenlast besteht im Nagetier 3 bis 8 Wochen nach der Infektion. Grundsätzlich können die Tiere das Virus aber lebenslang ausscheiden. Eine Ansteckung ist durch Schmierinfektion, orale Aufnahme und Bisse möglich. Meist erfolgt die Infektion jedoch durch das Einatmen von Staub, der mit Kot oder Urin belastet ist. Betroffen sind zum Beispiel Bauern, Farmer, Förster oder Menschen auf Campingplätzen. Ein typisches Risiko ist etwa das Ausfegen einer im Winter ungenutzten Hütte oder eines Schuppens. In Asien sind unter anderem Reisbauern betroffen. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch wurde erst 1996 in Südamerika beschrieben. Die Inkubationszeit beträgt 1 bis 4 Wochen, maximal bis zu 7 Wochen. In Europa und Asien kommt es zu einem hämorrhagischen Fieber mit Nierensyndrom. Das ist eine fieberhafte Erkrankung mit Thrombozytopenie, also einer verminderten Zahl von Blutplättchen, und damit einer gewissen Blutungsneigung. Hinzu kommt eine Nierenschädigung bis hin zu einem meist reversiblen Nierenversagen. Auch ein Glaukomanfall, also ein akuter grüner Star, und eine Beteiligung des zentralen Nervensystems können vorkommen. Das klingt zunächst dramatischer, als es meist ist. Typisch sind vor allem Kopfschmerzen, Fieber, Gliederschmerzen, Blutdruckabfall und Sehstörungen. Die Letalität liegt dabei unter 1%. Ganz anders sieht es jedoch in Nord-, Mittel- und Südamerika aus. Hier sind 10% der Hirschmäusepopulation Virenträger. Und hier stehen Herz- und Lungensymptome im Vordergrund. Verantwortlich ist das schon erwähnte SNV, das Cinombre-Virus oder Cinombre-Virus. Insgesamt ist die Erkrankung aber selten. Es wurden unter 800 Fälle in den letzten 25 Jahren gezählt. Anfangs treten starke Kopf- und Nackenschmerzen, hohes Fieber, Gliederschmerzen, allgemeines Krankheitsgefühl, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und manchmal Durchfall auf. Das Heimtückische ist, dass diese unspezifischen Symptome, man nennt sie auch Prodromalstadium, oft nicht mit einer Hantavirusinfektion in Verbindung gebracht werden. Es könnte jede Art von grippalem Infekt dahinter stehen. Nach 3 bis 5 Tagen entwickelt sich jedoch von jetzt auf gleich die kardiopulmonale Phase. Es kommt zu einer schweren Lungenentzündung mit Lungenödem und Pleuraödem, also Wasseransammlungen in Lunge und zwischen Lunge und Brustfell, weil durch eine immunologische Reaktion die Gefäßwände in der Lunge durchlässig werden. Das macht sich zunächst durch Atemnot und Husten bemerkbar, die rasch in einem akuten Lungenversagen münden. Aber das ist noch nicht alles. Weil so viel Flüssigkeit aus dem Blutkreislauf in die Lunge übertritt, fehlt diese Flüssigkeit, das Plasma, als Volumen im Blut. Wenn dem Herzen aber zu wenig Blut zum Pumpen zur Verfügung steht, dann tritt ein Pumpversagen ein. Zusätzlich kommt es auch noch zu einer immunologisch bedingten, direkten Schädigung der Herzmuskelzellen. Und deshalb verläuft die Krankheit auch so foudroyant. Ohne Behandlung ist sie in 40% innerhalb der ersten 24 bis 48 Stunden letal, meist durch einen raschen Blutdruckabfall. Das Herz geht buchstäblich in die Grätsche. In seltenen Fällen fällt die kardiopulmonale Phase aus. Wenn diese Phase überlebt wird, kann über Monate oder sogar Jahre eine geminderte kardiopulmonale Belastbarkeit resultieren. Mit anderen Worten, jede Treppe ist zu anstrengend. Es gibt einen Antikörpernachweis, aber keinen Schnelltest. Der Antikörpernachweis ist zu 95-100% sensitiv und spezifisch, aber erst, wenn die Krankheit symptomatisch ist. Es macht also überhaupt keinen Sinn, während der Inkubationszeit schon mal einen Test zu machen. Der schlägt noch nicht an. Und jetzt mal wieder ein bisschen Angeberwissen für euch, als Serviceleistung sozusagen. Unter Sensitivität versteht man Folgendes. Wenn jemand krank ist, dann ist auch der Test positiv. Wenn die Sensitivität also bei 100% liegt, dann finden wir jeden Kranken. Aber was, wenn ein Test auch bei jedem Gesunden anschlägt, dann nützt die ganze Sensitivität ja gar nichts. Deshalb braucht man auch die Spezifität. Die bedeutet, wenn jemand nicht krank ist, dann soll der Test auch negativ ausfallen. Erst wenn beides gegeben ist, dann bringt so ein Test etwas. Nur dann fischt man nämlich die Kranken heraus und kann die Gesunden ausschließen. Und es gibt noch andere Hinweise, nämlich typische Laborveränderungen. Erstens eine Thrombozytopenie, die bei mehr als 95% der Betroffenen auftritt, also zu wenige Blutplättchen. Aber auch eine sogenannte Leukozytose mit vielen unreifen Vorstufen von weißen Blutzellen im Blut. Der Körper versucht, so viele Abwehrzellen wie möglich aus dem Knochenmark in das Blut abzugeben, und übertreibt dabei, weil er auch noch nicht fertig ausgereifte Abwehrzellen freisetzt. Für Eingeweihte die typische Linksverschiebung. Dasselbe geschieht auch bei den Lymphozyten, einer anderen Art von Abwehrzellen. Man findet über 10% Vorgängerstufen im Blut. Und dann ist da noch die Hämokonzentration. Ich hatte ja schon erklärt, dass so viel Flüssigkeit aus dem Blut verloren geht und dadurch kommt es zu einer relativen Eindickung des Blutes, oft mit fatalem Verlauf. Das klingt alles schlimm und das ist es auch und wirft natürlich die Frage nach Therapiemöglichkeiten auf. Um es kurz zu machen, es gibt kein Mittel gegen das Virus. Und es gibt auch keine Impfung. Die Therapie ist also rein symptomatisch. Man gibt Sauerstoff- und kreislaufunterstützende Medikamente wie Adrenalin. Wenn möglich, ist eine sofortige Verlegung in eine Klinik mit ECMO angezeigt. ECMO, also eine extrakorporale Membrane-Oxygenation, kennen wir von der Covid-Pandemie. Sie ist am ehesten vergleichbar mit einer Herz-Lungen-Maschine auf Zeit. Es handelt sich um eine Art künstliche Lunge außerhalb des Körpers. Das Blut wird aus dem Patienten herausgeleitet, mit Sauerstoff angereichert, von Kohlendioxid befreit und zurückgepumpt. In extremen Notfällen kann das Leben retten, weil Lunge oder Herz für kurze Zeit entlastet werden. Und wie sieht es in Deutschland aus? Das Hantavirus ist in Deutschland meldepflichtig. Die Infektion kann ernst sein, vor allem wegen möglicher Nierenprobleme, bleibt hierzulande aber meist selten. 2024 registrierte das Robert-Koch-Institut 423 Erkrankungen. Todesfälle wurden in diesem Jahr nicht gemeldet. Das war der Stand bis Anfang April 2026. Bis auf einem Kreuzfahrtschiff schwere Krankheiten auftraten. Aber der Reihe nach. Im Frühjahr 2026 reist ein niederländisches Ehepaar durch Südamerika. Unter anderem auch durch Argentinien, von wo aus es am 1. April auf dem niederländischen Polarexpeditionskreuzfahrtschiff MV Hondius eincheckt. Und zwar in Ushuaia, einem Urlaubsort in Feuerland an der südlichsten Spitze Südamerikas. Man nennt diese Region auch das Ende der Welt. Mit 114 Passagieren und 61 Crewmitgliedern aus 23 Nationen an Bord legt die Hondius also zu einer Expeditionskreuzfahrt unter dem Namen Atlantic Odyssey ab. Es soll 13.000 Kilometer quer durch den Südatlantik per Inselhopping bis nach Kap Verde, also zu den Kapverdischen Inseln, westlich von Afrika und gute 1.000 Kilometer südlich von Teneriffa gehen. Die überwiegend älteren Passagiere möchten die Zwischenstopps auf den Inseln zur Natur- und Vogelbeobachtung nutzen. Und so steuert die Hondius als erstes die Antarktis-Halbinsel und eine Insel namens Südgeorgien, die übrigens nichts mit dem Land Georgien zu tun hat, an. Die raue Insel Südgeorgien ist ein Ort der absoluten Superlative und eines der unberührtesten Naturparadiese unserer Erde. Dort besichtigen die Passagiere Königspinguinkolonien mit unglaublichen Hunderttausenden von Tieren. Dazu leben tonnenschwere Seeelefanten und Pelzrobben auf der Insel. In der Luft kreisen Wanderalbatrosse mit ihren gewaltigen Flügelspannen über den steilen Klippen. Diese lebendige Tierwelt trifft auf eine Landschaft von monumentaler Schönheit. Fast 3000 Meter hohe, vergletscherte Berge ragen direkt aus dem Südatlantik empor. Fjorde schneiden tief in das Land ein und bieten eine Kulisse, die per Schlauchboot erkundet wird, während mächtige Eiswände kalben und ins Meer stürzen. Die nächste Station der Reise ist Tristan da Cunha, eine fast 3000 Kilometer weiter nordöstlich gelegene Insel im Atlantik. Aber ein Passagier soll diese Insel nicht lebend erreichen. Es ist der Ehemann des eben erwähnten niederländischen Ehepaares. Der 70-Jährige verstirbt am 11. April an schweren Atemwegssymptomen, nachdem er 5 Tage vorher auf hoher See das erste Mal über Fieber, Kopfschmerzen und leichten Durchfall geklagt hat. Ein Schiffsarzt ist zwar an Bord, aber seien wir mal ehrlich, bei diesen unspezifischen Symptomen ist es halt enorm schwer, eine Diagnose zu stellen. 3 Tage später, am 14. April, legt das Schiff in Tristan da Cunha an. Sie gehört zum britischen Überseegebiet und gilt als entlegenste bewohnte Insel der Welt. Rund 230 Menschen leben hier. Einer der Passagiere, Bewohner von Tristan da Cunha, steigt aus. Auch er wird später erkranken. Auf dieser winzigen Insel gibt es nicht die Infrastruktur, um einen ungeklärten Todesfall zu managen. Daher wird der Leichnam des Niederländers gekühlt und reist auf dem Schiff weiter Richtung St. Helena, eine Insel mitten im Südatlantik, aber schon ein bisschen näher an Afrika als an Amerika. St. Helena ist eine britische Vulkaninsel mit rund 4000 Einwohnern und einem Krankenhaus, das St. Helena General Hospital. Hier wird der Tote am 24. April von Bord gebracht. Seine 69-jährige Frau verlässt ebenfalls das Schiff und klagt über Magen-Darm-Beschwerden. Ein Brite meldet sich beim Schiffsarzt. 30 weitere Passagiere verlassen das Schiff und setzen ihre Reise auf anderem Wege fort. Einen Tag später fliegt die inzwischen schwer erkrankte Ehefrau nach Johannesburg. Während der Reise verschlechtert sich ihr Zustand dramatisch. Sie stirbt am nächsten Tag. Das Kreuzfahrtschiff ist unterdessen an der kleinen Insel Ascension angekommen. Der erkrankte Brite wird evakuiert und ebenfalls nach Johannesburg ausgeflogen. Am 2. Mai erreicht das Schiff das Ziel der Kreuzfahrt, die kapverdischen Inseln etwa 700 Kilometer westlich der westafrikanischen Küste auf Höhe des Senegals. Da das Einlaufen in den Hafen von den Behörden untersagt wird, muss die Hondius auf offener See vor der Hafenstadt Praia ankern. Eine seit einigen Tagen erkrankte deutsche Passagierin stirbt an Bord des Schiffes. Gleichzeitig wird in Johannesburg bei dem evakuierten Briten ein Hantavirus nachgewiesen. Der Fall wird publik. Die WHO beginnt mit der Suche nach Kontaktpersonen der Passagiere, die inzwischen das Schiff verlassen haben. Insbesondere Kontaktpersonen der inzwischen verstorbenen Niederländerin, bei der nun auch das Hantavirus nachgewiesen wird. Am 5. Mai wird einer der Passagiere, die das Schiff in St. Helena verlassen haben, in der Schweiz positiv getestet. Am 6. Mai bilanziert die WHO, es gibt insgesamt 7 Fälle mit Fieber, Atembeschwerden und Magen-Darm-Beschwerden. 4 davon mit foudroyanter Lungenentzündung, mit akutem Lungenversagen und Schock. 3 Menschen sind daran verstorben. An diesem Tag erkranken auch der Reiseleiter und der Schiffsarzt und gehen von Bord. Danach zieht man den Anker ein und nimmt auf Anweisung der WHO Kurs auf Teneriffa, circa 1600 Kilometer nordöstlich, wo das Schiff 4 Tage später, am 10. Mai, ankommt. Nun dürfen die Passagiere endlich das Schiff verlassen, sollen sich jedoch wegen der langen Inkubationszeit bis zum 21. Juni in ihren Heimatländern in Quarantäne begeben. Und das ist keine Anordnung, sondern eine Empfehlung. Stand am 13. Mai 2026, 11 Erkrankte und 3 Tote. Hoffentlich bleibt es dabei. Nun werdet ihr euch fragen, Aber das passt doch gar nicht zu dem, was Kerstin uns erzählt hat. Wie konnten denn so viele erkranken? Waren etwa Mäuse auf dem Schiff? Ihr habt sicher gehört, dass man inzwischen davon ausgeht, dass sich das niederländische Ehepaar wohl auf ihrer Rundreise durch Südamerika infiziert hat. Aber das Sin-Nombre-Virus wandert doch gar nicht von Mensch zu Mensch. Stimmt, tut es nicht. Aber das Andes-Virus. Eine andere Hunter-Virus-Variante, deren Wirt auch nicht die niedliche Hirschmaus, sondern die Langschwanz-Buschratte ist. Das Andes-Virus ist auch nicht in Nordamerika, sondern in Südamerika verbreitet. Und es gibt diesen wirklich wichtigen Unterschied im Übertragungsweg. Während das Sin-Nombre-Virus nur vom Tier zum Menschen übertragen wird, ist bei dem Andes-Virus eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung bei engem Kontakt durchaus möglich. Müssen wir uns nun Sorgen machen? Steht etwa die nächste Pandemie in den Startlöchern? Nein, und zwar aus folgenden Gründen. Das Virus ist in Südamerika schon lange endemisch. Es kommt also wellenförmig immer wieder zu Krankheitsfällen. Nur enger Kontakt führt zu Ansteckung. In der Regel sind auch nur symptomatische Patienten ansteckend. Das gilt natürlich nicht für Einzelfälle, aber für die Epidemiologie, weil dadurch unbemerkte Ansteckungen unwahrscheinlicher sind. Und leider, nach Krankheitsausbruch sterben ohne Behandlung bis zu 100% der Patienten, selbst mit moderner Intensivmedizin bis zu 40%. Diese Menschen fallen dann als weitere Infektionsquelle aus. Das klingt alles ganz furchtbar. Und das ist es für die Betroffenen natürlich auch. Aber all diese Charakteristika sprechen gegen eine pandemische Ausbreitung. Und nun bleibt noch eine letzte Frage zu klären. Was haben Hunterviren mit den zwei Toten von 2025 zu tun, von denen ich am Anfang der Podcast-Folge berichtete? Die Polizei und die Gerichtsmediziner stellten relativ schnell fest, dass das Ehepaar nicht zum selben Zeitpunkt gestorben war. Betsy Arakawa, die Ehefrau des weltberühmten Schauspielers Gene Hackman, starb wohl rund eine Woche vor ihrem Mann. Und traurigerweise geht man heute davon aus, dass der 95-jährige, schwer demenzkranke Mann dann sich selbst überlassen war und wohl verdurstete und verhungerte. Betsy Arakawa war aber viel jünger als er, 67 Jahre alt. Woran starb sie? Letztendlich stellte sich heraus, dass sie an einer Sin-Nombre-Virus-Infektion gestorben war. Und wir wissen ja nun, wie unglaublich schnell das gehen kann. Ihr hilfloser Ehemann blieb allein zurück. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund. Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gerne auch auf Amazon oder Audible vorbei. Dort findet ihr mein Buch und Hörbuch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Eine Geschichte über ein verschwundenes Baby, über Angst, Zweifel und darüber, was passiert, wenn man niemandem mehr trauen kann. Eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes.